Weg, der in den Tag führt. Ein Roman aus der Welt von Brautschau. Teil 1. Karukora. Diese Geschichte spielt im Sommer vor den Ereignissen, von denen der Roman Meister Siebenharts Geheimnis erzählt.
Kapitel 2. Die Familie des Märchenerzählers. Teil 2.
Ich werde dich nach dem Gespräch mit Großvater selbstverständlich begleiten und dir beim Tragen helfen, wenn du später bei Tschetschek einkaufst, sagte Telin besohnt beiläufig und nippte an seinem heißen, bitteren Getränk, um seinen Gesichtsausdruck zu verbergen. Aber so leicht war seine Tante nicht zu täuschen. Sirtis ließ erneut ihre Zähne aufblitzen. Ach, mein Schatz, für die Menge an Vorräte, die wir für unsere Reise einkaufen müssen, werden wir den Eselskarren brauchen. Aber ich würde doch niemals ohne dich den Kaufmann und sein Töchterchen besuchen, entgegnete Sirtis schelmisch und kniff ihrem geliebten Neffen in die Wange. Doch jetzt eile, lass Großväterchen nicht länger warten, ich werde deine Bücher nach unten bringen. Gehorsam machte sich Senin auf den Weg hinunter zum Arbeitszimmer Alis. Die Stimme des Großvaters flüsterte, aber sie war für die gespitzten Ohren von Selin, der vor dem Vorhang zum Zimmer seines Großvaters stand und aufmerksam lauschte, deutlich zu verstehen.
»Ich bin mir sicher, niemand wird während des Festes des Wesirs ausgerechnet auf einen jungen Mann achten, und die Wachen werden entweder atemlos meiner Geschichte folgen oder vor Langeweile eingeschlafen sein. Ist er einmal im Thronsaal angelangt, hängt alles nur an Selins Intelligenz. Wenn wir diese Gelegenheit nicht ergreifen, werden wir die Karte...« Alice verstummte mitten im Satz und Selin klopfte sofort an den Holzrahmen der Tür. Dann wartete er höflich auf das Herein seines Großvaters. Er trat in den kargen Raum und fühlte sich unter dem forschenden Blick des alten Mannes unbehaglich und wie ertappt. Der Geschichtenerzähler saß hinter einem Tisch, nahe beim offenen Fenster, durch das jedoch nur Licht, aber keinerlei Abkühlung in den stickigen Raum gelangte. Neben Alice stand der Stumme, flüchtig von dem Notizblock in seinen Händen aufsah und dem Eintretenden aufmunternd zulächelte. Der unglückliche Muhar war ein alter Freund der Familie und hatte sich einmal berechtigte Hoffnungen auf die Hand von Tante Sirtis machen können. Als ganz junger, aber außerordentlich begabter Mann war er bei Alice in die Lehre gegangen, dessen Künste als Märchenerzähler weit über die Grenzen des Reiches der namenlosen Herrscher berühmt waren. Damals war Selin ein Kleinkind, und es hatte sich noch nicht überall herumgesprochen, dass im Schoße seiner Familie, die man wegen ihrer Schande besser meiden sollte, ein Hofbastard aufwuchs. Alice konnte noch gut von seinen Erzählungen leben. Der Großvater hatte den ehrgeizigen Muhar in sein Haus aufgenommen und ihm geduldig das Handwerk des Geschichtenerzählers beigebracht. Da der Sohn eines armen Schmieds kein Geld hatte, erledigte er neben seiner Ausbildung viele der Arbeiten, die im Haushalt und im Hof anfielen. Alice bildete viele Lehrlinge aus, aber Muhar war der beste von ihnen. Sein Talent war das sprichwörtliche Eine unter Tausend. Er besaß eine lebhafte Einbildungskraft, ein fabelhaftes Gedächtnis, große schauspielerische Fähigkeiten und ein feines Gespür für die Stimmungen und Erwartungen seines Publikums. Die Macht seiner Worte konnte wilde Tiere bannen und die Seele der Zuhörer gefangen nehmen. Bald strahlte das Licht seiner Kunst so hell, dass er sogar manchmal seinen Meister überflügelte und schnell zur Sensation der besseren Kreise von Karukora avancierte. Die gute Gesellschaft zerriss ihn förmlich in ihrem Bemühen, das Wunderkind abends in ihren literarischen Salons und Soireen auszustellen. Wenn der junge und schöne Muhar seine Geschichten erzählte, hingen alle sehnsüchtig an seinen Lippen und leckten begierig den Honigseim seiner Worte. Es war, als hätte Maria selbst bei seiner Geburt seine Zunge mit dem Balsam ihrer Tränen beträufelt, solch ein Labsal und eine Erquickung waren seine Worte. Endlich kam das Gerücht seines wunderbaren Könnens vor den Thron des namenlosen Herrschers, der sich erquickende Wüstenoase nennen ließ. Er war der vergnügungssüchtige und sittenlose Vater des augenblicklichen Bischras. Mit Ehren und größtem Respekt wurde Muhar in den Palast aufgenommen und als Hofmärchenerzähler eingestellt. Von nun an erzählte er seine erstaunlichen und lehrreichen 1001 Geschichten ausschließlich im Thronsaal, zu den Füßen seines gutmütigen Herrschers sitzend. Er wurde dabei reich und war bei Hofe hoch geehrt. Wüstenoase hörte sogar häufiger auf seine Ratschläge als auf die seiner Berater und seines Wesirs Südin. Muhar machte sich auf diese Weise nicht wenige Feinde im kaiserlichen Rat und wurde von den Vertretern der unterschiedlichen Interessengruppen, die vor den herrscherlichen Gemächern antichambrierten, neidvoll und misstrauisch beobachtet. Muhas Stern begann allerdings erst zu sinken, als der alte Bischra nach einem Sturz vom Pferd erkrankte und zuerst sein guter Onkel Batu Pascha für ihn die Regentschaft übernahm und nach dessen Sturz sein Sohn, der Unterwerfer, zum namenlosen Herrscher ausgerufen wurde und sich die goldene Maske der Bischra aufsetzte. Der neue Wesir Ömer Sud ließ alsbald seine Einflüsterer auf ein vorwitziges Wort des Palasterzählers lauschen, dessen Macht ihm nicht gefiel. Das ließ nicht allzu lange auf sich warten. Muha machte sich in privaten Gesprächen, die im Elfenbeinpalast niemals privat blieben, über die große Nase von Ömer, die in allen Dingen und auch im Hinterteil des Namenlosen steckte, lustig. Ohne Federlesens bestrafte der Wesir den Erzähler auf die für ihn grausamste Weise. Seine Henkersknechte folterten Muha und rissen ihm mit glühenden Zangen die allzu geschwätzige Zunge aus der Mundhöhle. Nachdem die Wunden geheilt waren, gewährte Ömer dem tief gefallenen Günstling des alten Herrschers eine zynische Form der Gnade. Schließlich konnte er auch ohne Zunge sein Talent entfalten und seine gewählten Worte noch immer zu Papier bringen. Er enteignete Muha, ließ ihn mit der Rose der Unfreiheit an der Wange kennzeichnen und nahm ihn als rechtlosen Sklaven in sein Gefolge auf. So lebte Muha von diesem Moment an als Schreiber und Chronist des Wesirs, der es niemals müde wurde, aus der Feder des Muha von seiner Güte, seiner Weisheit und seinen Heldentaten zu lesen. Der Stumme wurde in den darauffolgenden Jahren auch der Hauslehrer und Vertraute von dessen Tochter Eora, die erst vor kurzem die hohe Gattin des bisher kinderlosen Unterwerfers geworden war. Muha, zu dem das einsame Mädchen, ihre Mutter war in ihrer frühen Jugend verstorben, bald eine innige Bindung aufbaute, war ihr mehr Vater als der immer mit seinen Staatsgeschäften und Kabalen beschäftigte Ömer. Der Unglückliche wusste, dass er diesen tiefen Absturz allein seinem Hochmut zu verdanken hatte. Aber sein Hass auf den Wesir und den Unterwerfer wuchs trotzdem von Tag zu Tag und hilflose Rachefantasien beherrschten seinen Verstand. Er erinnerte sich plötzlich wieder an seinen alten Meister, der inzwischen in ein billiges Haus am Rand des Armenviertels gezogen war und nur mühsam seine Familie ernähren konnte, da er und seine Geschichten nicht mehr modern waren. So oft es ihm sein Dienst erlaubte, besuchte der Stumme nun Alis und disputierte mit ihm nächtelang. Das heißt, Großväterchen redete und Muha notierte seine Beiträge zum Gespräch auf einem fetten Papierblock, den er immer an einer Schnur um den Hals trug. Auch jetzt schrieb er etwas auf und hob den Block vor sich ins Auge, damit dieser seine Worte lesen konnte. »Ich freue mich, dich zu sehen. Was machen deine Studien?« las der Enkel von Alis. Er wählte eine höfliche, distanzierte Grußformel und Antwort. »Dein Anblick bringt meinen Augen zum Leuchten, guter älterer Onkel Muha. Meine Arbeiten entwickeln sich zufriedenstellend, wenngleich sie sich als äußerst umfangreich erweisen,« erwiderte Selin zögernd und umständlich, denn er sah, dass der Stumme wieder hektisch zu schreiben begann. Selin kam nicht allzu gut mit dieser verzögerten Form eines Gedankenaustauschs zurecht. Ihm ging es wie seiner Tante, der Sklave des mächtigen, aber geizigen Wesirs, der in abgerissenen Lumpen herumlaufen musste, roch unangenehm und schien jedermann mit einem brennenden, zornigen Blick zu durchbohren. Wenn Selin ehrlich war, machte er ihm ein wenig Angst. Zu seiner Erleichterung mischte sich sein Großvater ein, der sich zuerst an Muha wandte. »Dann glaube ich, es ist alles zwischen uns besprochen, mein Freund. Auf dich wartet Arbeit im Elfenbeinpalast. Du wolltest doch eben aufbrechen, nicht wahr, Muha?« Der Stumme hob bereits seinen Stift, um kritzelnd einen Einwand zu formulieren, dann senkte er ergebend den Kopf und verließ rückwärts schreitend und sich verbeugend den Raum. »Dieser Abend wird etwas ganz Besonderes. Er wird ein Anfang sein. Ein Weg, der einen Tag führt.« Rief ihm Alis aufmunternd hinterher und lachte, als habe er etwas Komisches gesagt. Dann wurde er ernst und richtete stirnrunzelnd seinen Blick auf seinen verständnislos wartenden Enkel. »Ein besonderer Abend wird es werden, aber auch ein gefährlicher. Ömer Sud, der Wesir des Unterwerfers, hat mich heute auf dem Bazar besucht.« In Selins Magengrube sackte etwas nach unten. Ein giftiger Wüstenskorpion von den Feldern des ewigen Krieges war eine angenehmere und freundlichere Gesellschaft als Ömer Sud und eine weniger gefährliche dazu. Selin hätte sich jetzt gerne hingesetzt, wenn es noch einen weiteren Stuhl im Zimmer von Alis gegeben hätte. So trat er nur nach vorn und stützte sich mit einer Hand auf den Tisch. Neugierig sah er auf den großen Bogen Papier, der auf der Platte lag. Es war ein Übersichtsplan und wenn er sich nicht vollkommen irrte, dann zeigte er Grundrisse von Räumlichkeiten im Elfenbeinpalast. Selin hatte nicht gewusst, dass sein Großvater so etwas besaß und er fragte sich, weshalb er sich dafür interessierte. Was wollte der Vezier? Die Alabamerin schenke ihm Wohlstand und Gesundheit und einen schnellen Tod. Nun, kicherte Alice und äffte die Sprechweise von Ömer nach. Nun, nun. Wohlstand und Gesundheit, das schließt einander aus. Mit jedem Reichen wird ein Dutzend Armer geboren, die ihm nach seinem Geld und dem Leben trachten. Reich ist Ömer über alle Maßen, da wird er, hoffe ich, nicht auch noch alt werden. Er wurde wieder ernst. Ich soll für den Vezier heute Abend eine Geschichte erzählen. Du weißt, Regnor Raoul IV., der grausame, aber gerechte Herrscher der Lamarck, den man den Bären von Yassir nennt, weilt mit seinem Gefolge im Elfenbeinpalast. Der triumphale Einzug dieses riesigen Barbaren aus dem Norden war ja so wichtig und so interessant, dass mein naiver Herr Enkel gestern lieber gaffend am Straßenrand stand, als die Hygienegesetze des Reinlichen zu lernen, was seine eigentliche Aufgabe gewesen wäre. Selin wollte sich verteidigen, aber sein Großvater hob abwehrend die Hand. Das ist jetzt nicht wichtig. Jedenfalls streiten sich Caro Cora und die Lamarck seit ewigen Zeiten um den Besitz des Flusses Thorn, der unterhalb von Launins Wall in den Marat fließt. Sage ich in meiner Hybris. Was nenne ich den Thorn einen Fluss? Er ist ein schmales Bächlein, ein Spuckefaden aus dem Mundwinkel der Wüste, eine stinkende, feuchte Furche im Sand, die in jedem Sommer austrocknet. Ich glaube, es ist während der Thornkriege mehr Blut aus den Wunden der Soldaten geflossen als Wasser aus diesem Rinnsal in den großen Strom. Nach der Schlacht der 40.000 Seelen im Jahre... Alice sah seinen Enkel auffordernd an. Im Jahre der albarmherzigen Gnade 397 des neuen Kalenders, also 5796 nach Manis Fall, warf Selin automatisch ein und zitierte danach eine auswendig gelernte Stelle aus einer Historie der Bischra-Dynastie. Erschüttert im Blut der Gefallenen stehend handelten der Namenlose, das Narbengesicht, und Regnor Yves II. Eine Waffenstillstand aus, der bis heute Gültigkeit hat. Ja. Seit über 80 Jahren hat er Bestand. Und nun ist der Unterwerfer Bischra von Caro Cora und es häufen sich die Grenzverletzungen und Übergriffe auf beiden Seiten. Jeder wirft dem anderen vor, begonnen zu haben. Dabei ist doch gleichgültig, wer beginnt. Groß ist allein, wer Streit beendet. Aus diesem Grund ist der Regnor Raoul, der Enkel von Yves II., in der Stadt. Es soll von Neuem verhandelt werden. Der Vezier jedenfalls will die Gelegenheit nutzen. Er möchte den seltenen Gast mit dem Reichtum und der Kultur des Südens beschämen. Und wie ich geflüstert auf dem Markt gehört habe, haben auch Spione und Gesandte aus Italmar und von den Oststädten ihre Finger im Spiel, denn beiden käme ein Krieg zwischen der Lamarck und Caro Cora sehr gelegen. Wie dem auch sei, ob das wahr ist oder nur ein Gerücht, Ömer gibt heute Nacht jedenfalls zu Ehren des Bären ein üppiges Festmahl. Das ist eine der Pflichten des Visiers bei Staatsbesuchen. Auf diese Weise schont der Namenlose sein Allod und es wird ein schlechtes Licht auf seinen ersten Minister werfen, wenn er bei solchen Gelegenheiten geizen würde. Deshalb wird der gesamte Palast erleuchtet sein. Der ganze Geld- und Erbadel, die unüberschaubare Familie des Namenlosen, die Regierung und die Diplomaten werden sich zu einem rauschenden Fest versammeln. Es ist bei einer solchen Gelegenheit gute Sitte im Reiche Caro Cora, außer edlen Speisen, altem Wein und jungen Tänzerinnen, auch einen oder zwei Erzähler zur Abendunterhaltung anzubieten. Das ist ein schöner alter Brauch, den Ömer glücklicherweise fortführen will. Und da kommt er ausgerechnet auf dich? Wunderte sich Selin. Seit über einem Jahrzehnt hatte sein Großvater keine Aufträge von Adligen oder gar aus dem Palast bekommen. Das ist nicht so verwunderlich, mein lieber närrischer Enkel. Die Kunst, Worte wie einen Teppich zu knüpfen, ist bei der Jugend leider verloren gegangen. Wir Geschichtenerzähler haben in diesen Tagen keine Nachfolger, die in unsere Fußstapfen gehen können. Nur noch ganz wenige von den Alten, die die Kunst einst beherrschten, weilen noch unter uns. Rasat, die Engelszunge, ist längst gestorben und Rodna weiß nicht einmal mehr ihren Namen, wenn man sie nach ihm fragt. Mein alter Geselle Muha, der Sehende unter dem blinden Jungen, er ist unpässlich, um ein schönes Wort des Visiers zu benutzen. Wer sonst außer mir sollte also noch in der Lage sein, ein solch auserlesenes Publikum mit seinen Geschichten zu fesseln? Etwa dieses Weiß die Alabarmerin woher, frisch aufgetauchte, düstere Bürschlein Sahar, der mir Konkurrenz machen will? Seine Märchen sind nur freche Plagiate und schwache Abbilder unserer südlichen Sagen. Wenn er spricht, ist es, als würde trockener Samt aus den Lippen einer Statue rieseln, und seine Geschichten sind so zäh wie eine alte Rötelwurzel. Sie kleben zwischen den Zähnen.
Dann erzählst du also heute Abend beim Ball im Palast eine Geschichte? Das ist sehr gefährlich, warf Selin rasch ein, denn Alice konnte sich stundenlang über diesen plötzlich in der Stadt erschienenen neuen Märchenerzähler aufregen, der sich seit etwa einem Monat so frech und wie selbstverständlich in den Gasthöfen und Karawansereien von Korus herumtrieb und seine Geschichten aus dem fernen Wendland und der Provinz zum Besten gab. Märchen, in denen es von Daimonen, heidnischen Gottheiten und düsteren Höllenvisionen nur so wimmelte. Deshalb hatte Alice seinen Teppich unter den Arm genommen und sein Lager auf dem Markt aufgeschlagen. Nach Jahren des Schweigens wieder jeden Abend seine wundervollen Märchen erzählt. Er fühlte sich von dem jungen Barbaren Sahar, der großen Zulauf mit seinen exotischen Geschichten hatte, herausgefordert.
Jede Gefahr ist eine Chance, sagte Alice und lächelte hintersinnig. Deswegen wirst du mich begleiten.
In den Palast hinein? Ich? Entsetzte sich Selin und prallte einen Schritt zurück. »Im Namen der Höchsten, was hast du vor?«
Alice legte den Kopf schief und betrachtete seinen Enkel nachdenklich. »Setz dich doch, ich will erzählen, warum«, sagte er dann. Mit einer einladenden Geste forderte er seinen Enkel auf, sich neben ihn auf die Fensterbank zu setzen.
Selin gehorchte, er seufzte ganz leise, damit ihn sein Großvater nicht hörte. Ihm stand gerade überhaupt nicht der Sinn nach einem von dessen Märchen. Er dachte an ein seidenes, blaues Band, das ungeduldig im heißen Wüstenwind flatterte, der vormittags durch die Gassen des Händlerviertels fegte. Er hoffte wirklich, es würde eine kurze Geschichte werden. Doch diesen Gefallen erwies ihm Alice nicht. Wie alle Erzähler begann er ganz am Anfang, vor langer, langer Zeit.
Ende des zweiten Teiles von Kapitel 2, Die Familie des Märchenerzählers. Fortsetzung folgt. Dies war Teil 4 meines Podcasts Karukura. Gelesen von Nikolaus Klammer, die Musik stammt von Heinz Christian.